Vielen Dank, Nelly, dass du uns hineingenommen hast in dieses wichtige Thema Gebet. Es geht um das Gebet, auch darum dreht sich die Predigt heute. Und ich habe ein Bild für euch mitgebracht. Ich hole mal gerade meinen Präsenter, den habe ich nämlich hier vorne vergessen. Ich habe ein Bild für euch mitgebracht und ich bitte einmal Jörg, dieses Bild an die Wand. Könnt ihr es erkennen? Ja. Was kommt euch, wenn ihr dieses Bild seht? Welche Gefühle? Ja, stell dir vor, du bist in der Savanne irgendwo unterwegs in Afrika und dir kommt dieser Löwe entgegen in dieser Mimik und Gestik und du weißt sofort, da brauchst du nicht viel drüber nachzudenken, uiuiui, das wird gefährlich. Oh oh. Stell dir jetzt vor, dieser Löwe steht für deine Sorgen, steht für deine Ängste, steht für das Leid in deinem Leben, für die Konflikte, für die Angriffe, die du so erlebst. All das Negative, das dich so bewegt und beschäftigt. Vielleicht ist es die nächste Klassenarbeit, vielleicht ist es der Alltagsstress, vielleicht sind das Feinde, die du hast und die dir das Leben schwer machen. Sind das Ängste vor der Zukunft? Uns bewegt gerade aktuell ganz stark und immer noch die Flüchtlingskrise, die Angst vor der Islamisierung Europas und so weiter. Hört man immer wieder, dass diese Ängste ausgedrückt werden. Vielleicht ist es Krankheit, ein persönlicher Schicksalsschlag, was weiß ich. All das sind diese Löwen um dich herum in deinem Leben, die dir zusetzen, die dir Angst machen. Und ich frage dich, was sind deine Ängste und Sorgen? Findest du dich hier da irgendwo wieder? Vielleicht hast du deine eigenen Löwen um dich herum, die dich umkreisen, die dir Angst machen, die dich angreifen wollen. Und eins ist sicher, jeder von uns hat so seine eigenen Löwen. Es gehört einfach zum Leben dazu, dass wir Sorgen und Ängste haben, dass wir Konflikte haben, dass wir immer wieder in leidvolle Situationen geraten. Das Problem nur mit diesen Löwen ist, diese Löwen greifen unseren Glauben an. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Und ich weiß nicht, ob du mal in Krisen gewesen bist oder ob du vielleicht gerade sogar in einer Krise steckst, wo du merkst, das greift ganz substanziell meinen Glauben an. Diese Löwen verunsichern uns. Sie bringen in uns irgendwie etwas durcheinander. Sie bringen uns aus dem Lot. Sie stürzen uns ins Glaubenszweifel. Sie säen Misstrauen gegenüber Gott. Und dann fragen wir uns ganz schnell, wo bist du eigentlich, Gott? Warum tust du nichts gegen diese Löwen in meinem Leben? Oder warum hast du das zugelassen, dass dieser Löwe mich angegriffen hat? Und dann kommt auch ganz schnell diese Frage, kann es sein, dass es dich überhaupt nicht gibt, Gott? Wo bist du in meiner Not, in meinem Leid? Und so greifen die Löwen immer wieder uns auch in unserem Glauben an. Und die Bibel bezeugt das. Petrus vergleicht den Teufel selbst mit einem Löwe. Man könnte sagen, er ist der Oberlöwe. Und er sagt, er geht wie ein brüllender Löwe umher und sucht, wen er verschlingen kann. Und diesem Oberlöwen ist jedes Mittel recht, um uns immer mehr und mehr von Jesus wegzuziehen, abzubringen. Dass wir unseren Blick von Jesus abwenden und nur noch die Gefahren, die Sorgen, die Ängste sehen. Und wo es nur geht, streut er Lügen in unser Leben. Lügen gegen Gott, Lügen gegen uns selbst und bringt uns ins Zweifeln. Sein ganzes Wesen ist verlogen. Und er hat eine ganze Schar von Hilfslöwen. Das sind dann diese Sorgen, diese Ängste, diese Krisen, Konflikte, Angriffe, Feindschaften, all das, was uns belastet und was uns immer wieder neu weg von Jesus wegziehen möchte. Und die Frage ist dann, wie reagieren wir eigentlich auf diese Löwenangriffe? Und es gibt in der Psychologie drei ganz typische Reaktionen auf Stress, auf Gefahren. Ja, da ist einmal die Möglichkeit anzugreifen. Wenn der Löwe kommt, dann haue ich ihm auf die Nase. Ist nicht immer eine gute Idee, aber manchmal ist es sinnvoll, die Ärmel hochzukrempeln und zu sagen, ich gehe das Problem jetzt an. Ich kämpfe für die Beziehung. Ich kämpfe für Versöhnung. Und ich tue alles, um aus dieser blöden Arbeitslosigkeit herauszukommen. Manchmal aber, da hilft nur Fliehen. Und manchmal ist Flucht wirklich die bessere Reaktion. Aber wenn man ständig sich ins Schneckenhaus zurückzieht und ständig allen Sorgen, Ängsten und Problemen aus dem Weg geht, hilft es uns auch nicht weiter. Wir kennen das. Irgendwo im Leben poppt es wieder auf, wenn wir das ständig unterm Teppich kehren. Vielleicht erstarren wir. Das ist so eine ganz typische Reaktion. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Die Kinder haben, wissen das. Wenn ich also sehe, meine Elina, die turnt da irgendwo oben auf irgendeiner Mauer rum. Das passiert schon mal. Kinder machen sowas. Und dann stehe ich da manchmal wie gelähmt und hoffe, hoffentlich passiert jetzt nichts Schlimmes. Und ich kann nicht reagieren irgendwie und ich denke, oh, 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 oh. Ja, und dann muss ich mich wirklich zusammenreißen. Entweder laufe ich schnell hin und hole sie da weg. Oder ich denke, hoffentlich geht das gut aus. Und so gibt es Situationen, da können wir gar nicht reagieren. Wir sind gelähmt, Schockstarre. Und das sind so diese drei ganz typischen Reaktionen, wie wir normalerweise mit Gefahren, mit Stresssituationen umgehen. Und jeder hat so seinen eigenen Typ. Ich weiß nicht, bist du der angriffslustige Typ, der draufgeht und Dinge löst? Oder bist du eher der Fluchttyp, der sich zurückzieht in sein Schneckenhaus? Vielleicht bist du aber auch der Verlierertyp, der, sobald es kompliziert wird, sobald es brenzlig wird, aufgibt und sagt, hier, ich ergebe mich, mach mit mir, was du willst. Und natürlich gibt es nicht die richtige oder die falsche Strategie. Und ich rate dazu, je nach Situation die angemessene Strategie zu wählen. Also dem Löwen eins auf die Nase zu hauen, würde ich auch nicht. Aber fliehen, was rennt, ist Beute. Also beim Löwen, das ist dann fast so ein Glücksspiel. Da musst du gucken, wie du da am Ende rauskommst. Vielleicht ist das Beste wirklich einfach, sich flach auf den Boden zu legen und zu warten. Gibt es ja diese Schilder. Vorsicht, bissiger Hund. Lege dich auf den Boden und warte, bis das Herrchen kommt. Ansonsten viel Glück. Also wir wissen es nicht. Diese drei typischen Strategien gibt es. Aber ich möchte heute mit euch über eine vierte Reaktion sprechen. Über eine vierte Strategie, die eigentlich immer angemessen ist. Und ihr wisst, worum es geht. Es geht um das Gebet. Eine Strategie, die immer passt. Manchmal ist Angriff die richtige Lösung. Manchmal ist Flucht die richtige Lösung. Manchmal ist Erstarren die richtige Lösung. Aber beim Gebet gibt es kein richtig oder falsch. Gebet ist etwas, was uns die Bibel lehrt, was immer die richtige und die angemessene Situation ist in jeder Sekunde unseres Lebens. Weil das Gebet die Haltung ist, für die Gott uns berufen hat. Anbeter Gottes zu sein in jeder Sekunde, in jeder Situation. Und so stelle ich uns diese Frage und überschreibe diese Predigt mit dieser Frage, wie kann ich den Löwen, meinen Löwen, begegnen? Und hier können wir von der ersten Gemeinde lernen, die Gemeinde in Jerusalem, und damit setzen wir fort, wo wir letzte Woche aufgehört haben, nämlich bei dieser Situation, wo Petrus und Johannes einen Gelähmten geheilt haben. Vielleicht wart ihr da und habt die Geschichte noch vor Augen. Der Dennis Wiens hat letzte Woche darüber gepredigt. Und sie heilen also dort den Gelähmten, 40 Jahre, sein ganzes Leben lang saß er nur und konnte sich nicht bewegen. Und plötzlich geschieht dieses unglaubliche Wunder. Ihr müsst euch vorstellen, jeder Mann, jede Frau in Jerusalem kennt diesen Gelähmten. Und sie kennen ihn nur als Gelähmten. Und plötzlich steht er auf und wandelt durch Jerusalem und springt und tanzt vor Freude und Glück, dass er endlich wieder gehen kann. Und es zieht enorme Massen an Menschen an, schon wieder, wie damals, als der Heilige Geist kommt. Wieder kommen Massen zusammen, um sich anzuschauen, was da eigentlich passiert. Und klar, was macht Petrus und Johannes? Sie fangen an zu predigen. Gott hat ihnen Zuhörer geschenkt. Gott hat ihnen offene Herzen geschenkt. Gott hat ihnen neugierige Menschen geschenkt. Und was machen sie? Sie predigen von Jesus. Und sie erzählen, was sie mit Jesus erlebt haben. Und sie machen Jesus groß. Und sie sagen, Leute, Jesus lebt. Ihr habt mitbekommen, wie er vor 2 Monaten ans Kreuz genagelt wurde und gestorben ist. Aber ich sage euch, Jesus lebt. Und dieser Gelähmte ist der Beweis dafür, dass Jesus lebt. Denn das ist das Werk Gottes. Nicht wir haben es gemacht, sondern Gott hat ihn geheilt. Und überall, wo Menschenauflauf passiert, müsst ihr euch vorstellen oder könnt ihr euch vorstellen, da ruft es natürlich auch die Oberen auf den Plan. Die Eliten, die Priester und Schriftgelehrten, die Sadduzäer der damaligen Zeit. Und sie fragen sich, was geht da eigentlich ab? Was passiert da? Informiert uns. Und sie schicken ihre Leute los und die kommen zurück und sagen, ja Mensch, da ist irgendein Gelähmter geheilt worden. Wir kennen ihn und wir haben es mit eigenen Augen gesehen. Und sie reden davon, dass Jesus lebt und dass Jesus ihn geheilt hat. Und die Eroberen, denen fällt die Kinnlade runter, arschfahl, und sie fragen sich, wie kann das sein? Wir haben ihn gerade ans Kreuz genagelt und wir hatten gehofft, dass damit das Problem ein für alle Mal beseitigt ist. Und jetzt stehen sie wieder da und predigen von Jesus und predigen, dass er lebt. Und sie sind empört. Wie könnt ihr sowas behaupten? Wir haben ihn doch ins Grab gebracht. Ihr seid Lügner, ihr seid Irrlehrer. Auf der anderen Seite, der Gelähmte spricht wiederum für sie. Und so nehmen sie Johannes und Petrus fest. Und weil es am Abend ist, können sie sie nicht sofort verhören, sondern warten bis zum nächsten Morgen, wo sie den ganzen Sanhedrin, also wirklich den Priesterrat zusammenrufen. Ihr müsst euch das vorstellen, so wie bei Jesus. Es ist genau dasselbe Setting, 2 Monate vorher. Jesus wird dort verhört von dem Sanhedrin und jetzt stehen Johannes und Petrus in ihrer Mitte. Und sie fragen ihn, in welchem Namen und in welcher Kraft, bitteschön, habt ihr das getan? Und ihr Lieben, das ist keine Situation für Petrus und Johannes, wo sie Angst kriegen. Sie kriegen die Frage gestellt, die Fragen aller Fragen, in welchem Namen und in welcher Kraft habt ihr das getan? Und sie fangen an zu predigen, in ihrem Verhör. Und sie bezeugen Jesus und sie machen Jesus groß. Stell dir das Bild mal vor, umringt von Löwen. Machen sie Jesus groß. Und die Priester, die Schriftgelehrten, sie können nichts ausrichten, weil sie wissen, die Bevölkerung steht in diesem Moment hinter Petrus und Johannes. Weil nämlich Gott sich dort wirkmächtig gezeigt hat. Und sie können nichts gegen sie ausrichten. Sie können sie nicht festsetzen, sie können sie nicht foltern, sie können sie nicht umbringen, weil das würde nämlich die Bevölkerung auf den Plan rufen. Und deshalb schicken sie sie wieder los mit der Warnung, wehe, ihr sprecht noch einmal über Jesus. Hört auf, von diesem Jesus zu sprechen. Und sie wollen ihnen einen Maulkorb verpassen. Und die Jünger sagen, es tut mir leid. Es tut uns leid. Beantwortet uns die Frage, wen sollten wir mehr gehorchen, Gott oder euch? Und so wie Luther damals beim Reichstag sagt, so sagt man zumindest, man weiß es nicht, so stehe ich hier und kann nicht anders, sagen auch Johannes und Petrus, so stehen wir hier und wir können nicht anders. Wir müssen davon reden, was Jesus in unserem Leben getan hat und wie wir Jesus erlebt haben. Und ihr könnt euch vorstellen, der Sanhedrin, also die Priester, die Sadduzäer, die Pharisäer, das sind im Moment die Löwen, die die Gemeinde bedrohen. Die Gemeinde ist gerade entstanden. 3000 Menschen kommen zum Glauben. Und lustigerweise, wir lesen die Apostelgeschichte, in dem Moment, als sie Johannes und Petrus festsetzen, schreibt Johannes in einem Nebensatz, und es kamen wieder Menschen zum Glauben und sie wurden 5000 Männer. Und 5000 Männer heißt damals, dazu kommen Frauen und Kinder, die Gemeinde ist in kürzester Zeit explosionsartig gewachsen und nichts konnte sie aufhalten. Und trotzdem ist diese zarte Pflanze Gemeinde zerbrechlich, fragil, wird angegriffen. Da gibt es die ersten Oppositionen, da gibt es die ersten Leute, die sie verbieten wollen, die ihnen verbieten wollen, von Jesus zu sprechen. Und so schlittert die Gemeinde, und wir lesen das in den folgenden Kapiteln, auch in der Apostelgeschichte, schlittert die Gemeinde in eine Verfolgung. wo sie um ihres Glaubens willen verfolgt und gejagt werden und zerstreut werden. Ihr Lieben, Petrus und Johannes und die Gemeinde erleben in diesem Moment, wie der Löwe brüllt und faucht und wie er zum Angriff ansetzt. Der Löwe der ersten Gemeinde. Sie geraten unter Beschuss. Und jetzt kommt darum, worauf ich eigentlich hinaus möchte. Die Frage, wie reagiert die Gemeinde auf diese Angriffe? Wie geht die Gemeinde mit diesen Löwen um, die sie umringen und am liebsten fressen möchte? Und dazu lese ich uns jetzt die Verse aus Kapitel 4, 23 bis 31. Sobald Petrus und Johannes wieder auf freiem Fuß waren, gingen sie zu den Mitchristen und berichteten ihnen, was die führenden Priester und die Ratsältesten zu ihnen gesagt hatten. Und das ist ganz wichtig. Das ist die Antwort auf die Frage, wie reagieren sie? Die Reaktion der Versammelten auf das, was sie hörten, war, dass sich alle gemeinsam und einmütig an Gott wandten. Und mit lauter Stimme beteten sie, du großer Herrscher, du bist es, der den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen hat, das ganze Universum mit allem, was darin ist. Du bist es auch, der durch unseren Vater David deinen Diener geredet hat, als dieser vom Heiligen Geist geleitet sagte, was soll das Aufbegehren der Nationen? Was bringt es den Völkern, nutzlose Pläne zu schmieden. Die Könige dieser Welt haben sich zum Angriff bereit gemacht und die Machthaber haben sich miteinander verbündet um Kampf gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Und so ist es tatsächlich gekommen. Hier in dieser Stadt haben sich Herodes und Pontius Pilatus zusammen mit den heidnischen Nationen und den Stämmen Israels gegen deinen heiligen Diener Jesus verbündet, den du gesalbt hast. Doch indem sie so vorgingen, ist genau das eingetreten, was du in deiner Macht vorherbestimmt hattest und was nach deinem Plan geschehen sollte. Höre nun, Herr, wie sie uns drohen und hilf uns, als deinen Dienern furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkünden. Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus Kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin, frei und unerschrocken. Wie reagiert die Gemeinde auf diese Angriffe von außen? Diese Löwen, die sie umstellen und umringen und anbrüllen und anfauchen. Und was sie nicht machen, sie greifen nicht an. Also weder mit Waffengewalt und noch starten sie bei Facebook und wo auch immer eine Hetzkampagne gegen die Priester und Sadduzäer. Sie schreiben keine Hasskommentare, sie schreiben keine Hetzbriefe, sie gründen auch keinen Arbeitskreis, um das Problem irgendwie zu lösen. Und sie fliehen auch nicht. Sie ziehen sich nicht in ihr Schneckenhaus zurück, im Gegenteil. Und auf diese Drohungen des Sanhedrins, dieser Priester, die Johannes und Petrus verbieten wollen, über Jesus zu sprechen, da antworten die beiden, und ich habe es eben schon sinngemäß zitiert, urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als ihm. Uns ist es auf jeden Fall unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Und sie sagen damit, wir können nicht fliehen, wir müssen nach draußen gehen, um davon zu erzählen, was wir mit Jesus erlebt haben. Hier stehen wir und können nicht anders, weil wir ihm begegnet sind. Er lebt. Und diese Wunder, die ihr erlebt, sprechen für ihn. Und wenn ihr uns zum Schweigen bringt, dann werden andere von ihm erzählen. Und ihr werdet es nicht stoppen können, diese Botschaft, dass Jesus lebt. Und sie fliehen nicht und ziehen sich in ihr Schneckenhaus zurück. Und sie erstarren auch nicht vor Angst, im Gegenteil. Stell dir das mal vor, ja, du wirst verhört von Leuten, die dir an die Gurgel wollen und dich am liebsten umbringen würden. Und du stehst da in ihrer Mitte, mutig. Und mutig, weil sie vom Heiligen Geist erfüllt sind. Und machen in ihrer Mitte Jesus groß. Lassen in ihrer Mitte Jesus erstrahlen, den Namen aller Namen. Aufgeben ist keine Option. Und die Gemeinde wird nicht geschlossen. Wie begegnen Sie dieser Gefahr, diesen Löwen, die Sie umringen? Und wir haben es gelesen, die Reaktion der Versammelten auf das, was sie hörten, war, dass sie sich alle gemeinsam und einmütig an Gott wandten. Sie gehen auf die Knie und sie beten. Und ihr Lieben, das ist nicht das Ergebnis eines längeren Prozesses, wie gehen wir jetzt damit um, sondern das ist der erste Impuls, der ihnen kommt auf diese Gefahr. Das ist das Erste, was ihnen einfällt, wo sie merken, jetzt geht es nur noch darum zu beten. Jetzt beugen wir unsere Knie vor Gott. Weil sie wissen, ohne Gebet haben sie keine Chance. Und hier lernen wir etwas ganz Wichtiges von der ersten Gemeinde. Die natürliche Haltung des Glaubens ist diese Bewegung auf die Knie. Das ist die natürliche Haltung des Glaubens, diese Bewegung auf die Knie, sich vor Gott zu demütigen und sich Gott anzuvertrauen. Und sie wissen aus eigener Erfahrung, weil sie es schon erlebt haben, das Gebet ist ihre stärkste Waffe gegen diese brüllenden Löwen um sie herum. Aber nicht, weil sie selbst kämpfen, sondern weil sie sich Gott anvertrauen und Gott kämpfen lassen. Nicht, weil sie es selbst aus eigener Kraft irgendwie machen könnten, sondern weil sie wissen, dass sie einen starken Gott haben, der es für sie richten wird. Ich will euch ein Beispiel erzählen, was mir total hilft, dieses Prinzip zu verstehen. Und ich glaube, das versteht jeder. Es gab mal eine Phase, da hatte mein Sohn Tim, ich glaube, der war 2 oder 3, da hatte er Angst vor Hunden, was ja verständlich ist. Und immer wenn Hunde kamen, dann fing er an zu weinen und zu schreien. Und was war sein erster Impuls, den er machte? Nein, er griff nicht an und er lief auch nicht weg und er starrte auch nicht wie gelähmt, sondern sein erster Impuls war zu Papa auf den Arm. Da bin ich sicher. Da passiert mir nichts. Da bin ich geborgen vor diesen Hunden, die mich angreifen wollen. Ihr Lieben, das ist Gebet. Beim Papa auf den Arm zu gehen. Und ich wünsche mir, dass dir dieses Bild ganz tief ins Herz fällt und sich einprägt. Das ist Gebet. Beim Papa auf den Arm zu gehen. Auf die Knie zu gehen und zu sagen, demütig Herr, ich kann nicht weiter. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Jetzt musst du ran. Jetzt musst du das Zepter in die Hand nehmen. Mach, was du willst. Beten heißt, meinem Papa auf den Arm zu gehen. Das ist das Geheimnis des Glaubens. Das ist das Geheimnis des Gebets in der Not. Sie schauen nicht auf die brüllenden Löwen, die sie umkreisen und umzwingeln, sondern sie schauen nach oben zu Jesus. Das ist Beten. Nicht auf die Sorgen und Ängste zu sehen, sondern auf Jesus zu sehen. Und das möchte ich dir heute mitgeben. Wenn immer dir ein Löwe begegnet, wenn dich ein Löwe umkreist, anfaucht und anbrüllt, wenn immer du Sorgen, Krisen und Ängste erlebst, mach das zu deiner ersten Reaktion. Mach das zu deinem automatischen Impuls. Geh auf die Knie und bete. Mach das zu deiner natürlichsten Bewegung. Geh auf die Knie und bete. Schau nicht auf den brüllenden Löwen, schau auf Jesus. Kämpfe nicht, fliehe nicht, erstarre nicht, bete. Ihr Lieben, die Löwen unseres Lebens bezwingen wir auf unseren Knien, indem wir bei Papa auf den Arm gehen, indem wir auf Jesus schauen und ihn machen lassen. Und wir können hier von der ersten Gemeinde lernen, was es bedeutet, auf Jesus zu schauen. Ich möchte gerne mit euch an 4 Punkten diesen Text einmal kurz durchgehen. Wie betet die Gemeinde? Und ihr könnt den Text zu Hause gerne nochmal nachlesen und nutzt es als eine Anleitung für euer Gebetsleben. Wie betet die erste Gemeinde? Das Erste, was sie macht, sie beginnen mit Anbetung. Sie beginnen mit Lob und Anbetung. Sie machen Gott in ihrer Mitte, in ihrem Herzen groß. Vers 24, und ich lese nur ganz kurz an. Mit lauter Stimme beteten sie: Du großer Herrscher, du bist es, der den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen hat. Sie beten Gott an, sie feiern Gott inmitten eines Löwenrudels, der sie umzingelt. Was bedeutet Anbetung? Anbetung bedeutet, sich Jesus bewusst zu machen. Und ihr Lieben, wir neigen ganz oft dazu, mit unserer ganz langen Gebetsliste zu Jesus zu kommen und sagen: Hier, Jesus, das sind meine Anliegen für euch, das ist meine Tagesordnung, lass die mal ganz schnell eben kurz abhandeln. Und dann wundern wir uns vielleicht, dass da irgendwie nicht so eine Beziehung aufkommt zu Jesus, weil wir ganz schnell unsere Gebetsliste abhandeln müssen. Dabei möchte Jesus Beziehung zu uns und er möchte uns erfüllen mit seiner Gegenwart und mit seiner Beziehung. Deshalb beginnt jedes Gebet mit Anbetung, nämlich darin, sich bewusst zu machen, mit wem habe ich es eigentlich da zu tun? Mit dem Schöpfer, aus dessen Hand alles kommt, was um mich herum ist. Ich habe es mit dem Erlöser zu tun, bei dem ich Frieden und Ruhe finden, weil er sein Leben für mich gegeben hat. Ich habe es mit dem Herrscher zu tun, der alles im Griff hat, auch die Löwen um mich herum. Und deshalb beginn dein Gebet mit Anbetung. Feier Gott, staune über Gott, ratter nicht deine Gebetsliste runter, tauche in Gottes Gegenwart ein, genieße seine Gegenwart, höre, was er dir sagen möchte, spüre, wie er dich in den Arm nimmt und tröstet. Und mache dir bewusst, dass er bei dir ist. Und ihr Lieben, das geht nicht in 5 Minuten. Dafür braucht man Zeit. Nimm dir Zeit für deine Beziehung zu Jesus. Und ihr Lieben, ich weiß, es sind noch keine Beter vom Himmel gefallen. Beten muss gelernt werden. Wie Fahrradfahren, wie Schwimmen lernen. Aber ich möchte dich herausfordern und dich ermutigen, geh es an. Lerne zu beten. Und das Zweite, was sie tun, nachdem sie angebetet haben, klagen sie. Und ihr Lieben, auch das gehört zur ehrlichen Beziehung mit Gott dazu. Und das ist das, was mich an Gott auch so fasziniert. Wir dürfen unser Klagen, unser Leid mit ihm aussprechen, mit ihm teilen. Und sie konfrontieren Gott mit den Löwen, die sie umzingeln. Und sagen: Hör mal Gott, da sind Menschen, die trachten uns nach unserem Leben. Siehst du sie? Und weißt du, dass wir Angst haben? Vers 29, höre nun, Herr, wie sie uns drohen. Ich möchte dich einladen, wenn du betest, klage dein Leid. Lass es raus. Schleppe deine Sorgen und Ängste nicht mit dir rum. Schütte sie vor Jesus aus. Sprich aus, was dich bedrückt und umtreibt. Und wenn du mal keine Worte hast, dann geh zu den Klagepsalmen und bete die Klagepsalmen des Alten Testaments und mach dir bewusst, wie offen und ehrlich David und andere Beter manchmal Gott Dinge an den Kopf werfen. Das hält Gott aus. Mach's. Klage bei Gott dein Leid. Und das Dritte, was sie tun, sie bitten um Beistand. Herr, hilf uns, furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkünden. Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus Kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Und wisst ihr, was mich an dieser Stelle am meisten beeindruckt? Und das war so ein Aha-Erlebnis, das ich hatte, als ich mich mit diesem Text beschäftigt habe. Was mich an diesem Text am meisten beeindruckt ist, sie beten nicht, dass Gott sie vor den Löwen verschont. Sondern sie beten, dass Gott ihnen Mut schenkt, im Angesicht der Löwen Jesus groß zu machen. Sie beten nicht, dass die Löwen klein beigeben und fliehen und mit Angst vor Gott fliehen, sondern sie beten, dass sie Mut bekommen, Gott und Jesus trotzdem zu bezeugen. Ihr Lieben, das ist das zentrale Gebet der Gemeinde. Hilf uns, Herr, dich in der Welt zu bezeugen. Egal was kommt, ob es gut läuft oder nicht, ob wir gerade Flow haben und über die Autobahn der Gemeinde rasen oder ob wir gerade auf einer Schotterpiste unterwegs sind, wo es steil berghoch geht. Das ist das Gebet der Gemeinde. Hilf uns, Mut zu haben, zu jeder Zeit dich zu bekennen und dich groß zu machen. Sie beten nicht, dass Gott sie vor den Löwen verschont. Und da frage ich mich, wie kommt man dazu? Ich weiß nicht, wie es dir geht. Mich hat es tief beeindruckt. Und ich wünsche uns, dass wir auch das so in unserer Gemeinde erleben. Dass das zu unserem Gebet wird. Dass es in der Gemeinde nicht darum geht, dass ich mit meinen Wünschen und Bedürfnissen und was weiß ich zum Ziel komme. Sondern dass vor allem Jesus zum Ziel kommt. Bitte Gott, dass Jesus in deinen Sorgen und Ängsten groß rauskommt. Und wisst ihr, wenn es bedeutet, dass Gott dich von einer Krankheit heilt, dann wollen wir Gott loben, dann wollen wir Halleluja sagen und sagen, danke Herr, dass du geheilt hast. Aber wenn es bedeutet, dass er dich leiden lässt, damit er in deiner Schwachheit groß wird, dann lass uns beten, dein Wille geschehe. Weil am Ende geht es immer um Jesus. Und das wünsche ich uns, dass Jesus unser gemeinsamer Fokus in unserem Gebetsleben wird. Dass er groß rauskommt. Und wisst ihr, was dann passiert, nachdem sie so gebetet haben, nachdem sie angebetet haben, nachdem sie geklagt haben und nachdem sie Gott um Beistand gebeten haben, passiert Folgendes. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt. Da heißt es, nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und dann passiert nämlich genau das, worum sie gebetet haben, und sie verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken, trotz der Löwen, die sie umzingeln. Manchmal wünsche ich mir, dass hier die Erde bebt, wenn wir beten. Ganz ehrlich. So als sichtbares Zeichen, dass Gott da ist, dass er was bewegt, dass er was tut. Aber wisst ihr, was Beten ist? Beten bedeutet, dass wir unsere Türen zu unserem Herzen öffnen und dass wir die Fenster zu unseren Herzen öffnen, damit der Heilige Geist reinkommen kann, damit er uns erfüllen kann, damit er uns ganz in Besitz nehmen kann, damit er durch uns diesen Löwen, die uns begegnen, damit er durch uns diesen Löwen begegnet und damit er in unseren Sorgen, in unseren Ängsten groß wird. Und wir haben es eben vorhin ganz toll gehört von dir, Beate, das Gebet ist der Motor, ist die treibende Kraft des Glaubens, der Gemeinde. Und ich möchte ergänzen, das Gebet, das sich für Gott öffnet, damit der Heilige Geist kommen kann. Darum geht's. Und das wünsche ich mir für dich und für mich. Und wenn wir so beten, und ich möchte dieses Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist einmal mit einem Bild vergleichen. Was bedeutet es, wenn wir beten, wenn wir so beten, wie die erste Gemeinde gebetet hat, und dann erfüllt werden mit dem Heiligen Geist? Dann passiert das hier. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ich damit andeuten möchte. Indem wir beten, setzen wir uns Jesu Brille auf. Jedes Gebet bedeutet, Jesus, ich möchte mit deiner Brille und mit deinem Blick auf die Welt sehen. Und wenn wir beten und Jesu Brille aufsetzen und wenn wir vom Heiligen Geist erfüllt werden, dann bedeutet es, dass durch Jesu Brille der Löwe eine zahme Katze wird. Warum? Weil Jesus herrscht und weil Jesus den Löwen im Griff hat. Und wenn wir so beten und Jesu Brille aufsetzen, dann bedeutet es, dass unsere Feinde unsere Freunde werden. Warum? Weil Jesus für unsere Feinde gestorben ist und sie liebt. Und wenn wir so beten, dass wir vom Heiligen Geist erfüllt sind und seine Brille aufsetzen, dann bedeutet es, dass unsere Sorgen und Ängste umgewandelt werden in Mut und Zuversicht. Warum? Weil wenn Jesus für uns ist, wer sollte dagegen uns sein? Und wenn wir so beten und uns Jesu Brille aufsetzen, dann bedeutet es, dass unsere Todesangst zu tiefster Freude wird. Und ich weiß, das hört sich makaber an. Aber dass unsere Todesangst zu einer großen Freude wird. Warum? Weil Jesus, der auferstanden ist und damit unsere Auferstehungshoffnung ist. Und weil mit dem Hier und Jetzt nicht alles vorbei ist. Und ihr Lieben, ein Beispiel hat mich vor kurzem total beeindruckt. Ich weiß nicht, ob du dabei warst bei dem Abend mit Samuel Koch. Samuel Koch dürfte ein Begriff sein. Das ist der junge Mann, der bei der ZDF-Sendung Wetten, dass durch einen Unfall querschnittsgelähmt wurde und seither im Rollstuhl unterwegs ist. Und man fragt sich immer in diesen jungen Jahren, wie verkraftet man das? Ja, also wenn jemand wirklich Leid erlebt hat, es gibt viele Menschen, die Leid erleben, aber er ist ein ganz plastisches Beispiel dafür, von jemandem, der sein ganzes Leben noch vor Augen hatte, der Wünsche hatte, der Ziele hatte, der Bedürfnisse hatte, dem alle Türen offen standen und der von jetzt auf gleich auf den Rollstuhl angewiesen ist. Umzingelt von Löwen, die ihm den Glauben streitig machen wollen. Er ist ein überzeugter Christ. Umzingelt von Löwen, die ihn ständig in Sorgen, in Ängste, in Frust stürzen wollen. Und ich fand das so beeindruckend an dem Abend. Und ich weiß nicht, wer da war, kann das vielleicht nachvollziehen. Für mich war dieser Abend ein Anbetungsgottesdienst. Diese Musiklesung mit Samuel Koch. Warum? Weil inmitten seiner Zerbrechlichkeit, inmitten seines Frustes, inmitten seiner Sorgen und Ängste und Zukunftsängste, wie geht das mit meinem Leben weiter, Jesus Christus groß geworden ist und Jesus sich an diesem Abend verherrlicht hat. Und es ging um Jesus. Und das bezeugt er mit seinem Leben und betont das immer wieder und sagt, ja, es ist, ich sage es mal ganz drastisch, es ist scheiße, was passiert ist und wie es mir geht. Aber wisst ihr, meine Hoffnung liegt in Jesus. Und er hat sich diese Brille von Jesus aufgesetzt und kann deshalb seine Umstände ganz anders bewerten, kann ganz anders auf seine Umstände schauen. Und ihr Lieben, das möchte ich betonen, beten ändert nicht alle Umstände, es kann passieren. Und vielleicht bleibe ich krank, vielleicht bleibe ich auch arbeitslos, vielleicht zerbricht meine Ehe am Ende doch. Und beten erspart uns nicht alle Krisen und Tragödien, aber beten ändert unseren Blick darauf. Unsere Haltung, unseren Umgang durch den Heiligen Geist in uns, der uns befähigt, mit den Löwen um uns herum richtig umzugehen. Wie kann ich mit meinen Löwen begegnen? Und die Antwort ist, geh auf die Knie und bete. Und ich bitte und möchte dich herausfordern und dir das zurufen, nimm das mit. Pflege dein Gebetsleben. Mach das Gebet zu deiner natürlichsten Haltung. Zum ersten Impuls in allen deinen Sorgen und Ängsten. Martin Luther sagt, eines Christen Handwerk ist das Beten. Das ist das Wichtigste, was dir Gott im Glauben anvertraut hat. Dein Gebet, nicht das, was du tun kannst, nicht das, was du kannst, deine Gaben, deine Fähigkeiten, deine Leistung, sondern dein Gebet. Pflege dein Gebet. Und Martin Luther sagt, heute habe ich viel zu tun, darum muss ich viel beten. Und je mehr ich zu tun habe, desto mehr muss ich auf die Knie gehen und beten. Und Spurgeon sagt, mach aus allem ein Gebet. Mach aus allem ein Gebet. Und erlebe Gottes Fülle und Segen in deinem Leben. Trotz der Löwen, die dich umringen. Das wünsche ich dir für dich, für mich für uns als Gemeinde. Amen.